Wir sind gestern zurückgekommen von der Ferien. Wir sind etwa 170 Kilometer nördlich von da und haben es genossen. Wir haben gewandert, wir sind Kanu gefahren, wir haben geklettert, wir haben gebadet und wir haben wieder ein paar von diesen etwa 3000 Höhlen gesucht, die es dort in diesem Gebiet hat. Wir haben ein paar eindrückliche gefunden, solche zum Beispiel, die zweistöckig sind. Also auch die Höhlenmenschen haben schon einen gewissen Urabkomfort gehabt. Wir haben solche gefunden, die 20 Meter hohe Hallen sind und einfach so hast können betreten. Wir haben schöne Tropfsteine gefunden dort in diesen Höhlen und wir haben einfach gestaunt, was Gott alles so erschafft und auch erhaltet. Ich habe es auch so gemacht, wie es Karin gesagt hat, weniger ist mehr. Ich habe das Internet mal nur gebraucht, um Informationen über das Wetter oder über Ausflüge zu beschaffen und habe mal alles E-Mail- und WhatsApp-Zeug auf stumm geschaltet. Ich musste jetzt wieder überlegen, wie geht das wieder retour, also wie bringt man das wieder an, dass jetzt das WhatsApp wieder läutet, wenn es eins kommt und wie funktioniert das, dass ich das E-Mail wieder abrufen kann. Also es funktioniert wieder und ab morgen bin ich dann voll im Einsatz. Ich habe noch nicht alle E-Mails gelesen, die ich bekommen habe und ich habe sie auch noch nicht alle beantwortet und bearbeitet. Hat auch damit zu tun, dass wie wir gestern heimgekommen sind, dass wir mit einem Piep, 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 Piep da reingekommen sind und ich habe schon gedacht, was tut da so? Also es ist die Heizung, das bedeutet, im Sommer braucht man die ja normalerweise nicht, aber bei uns ist die zuständig fürs Warmwasser. Also zumindest für die Räume da und für unseren ersten Stock wird das Warmwasser mit der Heizung gemacht. Im oberen Stock wird das Warmwasser mit einem Elektroboiler gemacht. Von daher, wir haben alle können warm duschen und wir sind alle zweg. Also es muss sich niemand größere Sorgen machen. Aber die Gasheizung ist im Moment außer Betrieb und da werden wir morgen dann schauen, ob wir das auch noch beheben können. Ich habe mich vor der Ferien gefragt, was könnte euch so ein bisschen Faden geben in das neue Schuljahr inne. Für die meisten ist es ja nicht ein Schuljahr, sondern es ist einfach der Start nach der Ferien. Und ich habe mir gesagt, es ist gut, wenn ich etwas habe, wo ich mich einfach mal die erste Woche ein bisschen dran anhangle und habe ein Buch gesucht und bin auf der Suche über den Samuel gestolpert. 1. Samuel 1, das ist eine Geschichte, wo mich fasziniert hat, wo ich gesagt habe, oh Moll, da würde ich gern drüber predigen. Und deswegen lese ich euch dort ab dem Vers 2 jetzt vor. Elkanah hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Jedes Jahr reiste Elkanah mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hophni und Pinhas in Silo den Priesterdienst. Sie waren die Söhne von Eli, dem alten Priester. Jedes Mal, wenn Elkanah sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkanah schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Penina erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hannah aber bekam die doppelte Portion, denn Elkanah liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Penina dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hannah, warum weinst du? Fragte Elkanah dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er, sie zu trösten. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf seinem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn: Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hanna betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie, ihre Lippen bewegten sich. Die Worte waren aber nicht zu hören, weil Hanna leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erst mal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hanna. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli: Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hanna verabschiedete sich und sagte: Behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal den Herrn im Heiligtum an und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkana mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel. Von Gott erbeten. Ich habe vor allem der Anfang von der Geschichte habe ich sehr interessant gefunden. So die zwei Frauen, die da im Clinch, im Streit miteinander sind und sich wie wettet, die Liebe vom Elkana wie gewinnen oder wie sie wie merken, das ist alles nicht ganz so einfach. Und ich habe mich gefragt, bin ich geliebt? Ich glaube, das ist das Thema, wo die Frauen umtrieben hat. Das Thema, wenn bin ich eigentlich geliebt? Und das Ganze geht ja los damit, dass der Elkana eben nicht nur eine Frau hatte, sondern zwei. Man kennt das aus dem Alten Testament. Es ist nicht eine ursprüngliche Idee von Gott, aber wir wissen, dass verschiedene Männer im Alten Testament, wie es dort auch zu der Zeit Sitte war, mehr als eine Frau hatten. Elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Anfang von einer Tragödie, wie man dann gesehen, auch im Vers 5. Hanna aber bekam die doppelte Portion, denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Ich habe so den Eindruck bekommen, Penina hätte Elkana für Kind und Hanna hätte Elkana zum wirklich jemanden an seiner Seite haben, wo er geliebt hat. Und das ist logisch, das kann nur in Zwist, in Streit, in Konkurrenz gegeneinander ausarten. Und so ist es dann auch beschrieben. Es heißt, stets begann Penina dann Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Ich meine, ein Jahr lang kann man das irgendwie aushalten, vielleicht das zweite Jahr auch noch, aber irgendwann ist es einfach zu viel. Ich habe mich gefragt, was haltest du aus? Was du irgendwie denkst, ja, vielleicht wird es dann nächstes Jahr besser. Und es wiederholt sich, auch im nächsten Jahr wieder. Was wird dir zugemutet in deinem Leben, wo du sagst, es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Bei der Penina sind es die Sticheleien, die Kränkungen von der anderen Frau, vom Elkana gsi. Und Kind ist ja damals nicht einfach nur irgendein Statussymbol oder ein, sozusagen, jetzt sind wir eine richtige Familie, wie es dann einmal heißt. Und dann frage ich mich ja, warum ist das Ehepaar nicht eine richtige Familie? Aber Kinder sind damals vor allem die Sicherheit gewesen, dass man im Alter Pflege und Versorgung bekommen hat. Und es ist natürlich so ein Zeichen gewesen, dass man hätte können sagen, schaut, Gott segnet mich. Die Anzahl von Kindern ist häufig gleichgesetzt worden mit Segen von Gott. Und deswegen ist die Frage in der Penina da gewesen, bin ich eigentlich geliebt? Und das kann aufkommen, wenn man so ein Thema mit sich umschlägt, wo sich vielleicht auch noch jedes Jahr wiederholt, das Thema, wo man daran leidet, das Thema, wo man sagt, ja, das kann doch nicht sein, jetzt schon wieder. Dass man sich fragt, bin ich eigentlich geliebt? Und der Elkanah, der hat das gespürt, der hat das bemerkt und er sagt, Hanna, warum weinst du? Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Und ich habe wieder eigentlich gemerkt, so der menschliche Versuch, jemanden zu trösten, das funktioniert nur ganz schlecht. Ich habe mich erinnert an meinen Sportlehrer, der gleichzeitig mein Englischlehrer war. Wenn der mich einmal hat probiert zu trösten beim Hochsprung, wo ich einfach über die Latte, wo er gesagt hat, das ist das Minimum, nicht mal drüber gekommen bin, dann hat er einmal gesagt, ja Alex, dafür bist du im Englisch ein bisschen besser. Ich meine, das ist für mich kein Trost gewesen. Beim Weitsprung ist es nämlich genau gleich wieder gewesen. Beim Rennen ist es so gewesen, beim Weitwurf ist es so gewesen. Das hat mich nicht tröstet in dem Moment. Das hat mich nur noch mehr verrückt gemacht, aber selbst mit verrücktem Herz kann man nicht höher gumpen, habe ich gelernt. Aber die Frage ist um, oder? An was messe ich den Grad von Geliebtsein? Wenn ich einen Haufen Likes habe auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, wenn ich Erfolg habe im Job, wenn ich einen großen Freundeskreis habe, wenn ich es irgendwo gut gemacht habe, wenn die Kollegen oder Freunde positiv reagieren, an was merke ich, dass ich geliebt bin? Ich bin froh, dass mir die Frage nicht beantworten müssen, ohne das Wort Gottes. Und für mich ist es eines der schönsten Anzeichen dafür, dass mich Jesus liebt, dass er mir das immer wieder zuspricht. Ich habe 2 Verse ausgewählt aus dem Johannes. Da sagt Jesus, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Nicht probiert euch die Liebe zu verdienen. Nicht, wenn am endlich mal gut wäret, dann könnte ich euch mal lieb haben, sondern bleibt in meiner Liebe. Oder ein paar Vers weiter, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Klare Anzeichen dafür, dass wir bedingungslos geliebt sind vor unserem Gott. Weil jede Ehe hat irgendwann mal eine Krise, nicht nur die von der Penina und vom Elkanah. Jede Freundschaft hat eine Flaute. Und wenn du denkst, dass Kind dafür sorgt, dass du nachher dich geliebt fühlst, dann musst du nur so lange warten, bis sie dann ins Teenie-Alter kommen. Es gibt nur einen, wo das kann, mit Sicherheit sagen. Und das ist Jesus Christus. Ich liebe dich. Wenn er das sagt, dann verhebt das und dann bleibt das. Und dann ist das beständig auch über die Zeit raus, sogar bis in die Ewigkeit. Und etwas von dem merken wir ja auch in dieser Geschichte. Die Frage, wann bin ich geliebt, ist hinterher die Frage, von was ist eigentlich dein Herzensanliegen? Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Hannah zieht sich zurück. Hannah geht weg von dem ganzen Trubel, von dem Fest, wo dort gefeiert worden ist. Und sie bettet. Es wird mir eigentlich mehr deutlich, Begegnung mit Gott fängt häufig an mit Entzug. Man zieht sich einmal raus, zum Beispiel aus dem ganzen Trubel vom Alltag. Man zieht sich raus aus dem ganzen Trubel von WhatsApp und E-Mail. Man zieht sich raus aus dem Trubel von der Familie und vom anderen, was im Moment läuft. Und dann heißt es, Hannah betete sehr lange. Es gibt keine Verheißung, wo gilt für lange Gebet. Also nicht je länger, desto besser. Es gibt ja so Sachen, oder? Ich glaube, Ofi, je länger, desto besser. Nein, wie heißt es? Nicht besser, nicht besser, aber länger, genau. Also man kann es nicht besser, sondern man kann es länger, oder? Egal was, irgendwelchen Sport oder vielleicht auch schaffen. Hm? Surfen! Okay, also, seht ihr, ich komme nicht richtig draus. Aber da geht es nicht darum, je länger, desto besser. Sondern es zeigt einfach etwas, da hat jemand eine Sehnsucht. Und die Sehnsucht drückt sich aus in der Länge vom Gebet. Und das ist so eindrücklich gewesen, dass sogar der Altpriester, der ja wahrscheinlich schon Haufen Leute gesehen hat, dort beten, und einen Haufen Leute gesehen hat, die dort hergekommen sind und irgendwie ihr Herz ausgeschüttet haben, der hat irgendwann gedacht, schon noch speziell, es geht länger wie eine Minute. Und es geht länger wie 5 Minuten und vielleicht geht es sogar länger wie 10 Minuten. Also irgendetwas ist da los. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Einmal mehr, es kommt nicht darauf an, ob du laut betest, ob du im Gottesdienst betest oder zuhause, ob du, im Neuen Testament gibt es da so eine Stelle, im stillen Kämmerlein, also irgendwo in der Abgeschiedenheit betest oder im öffentlichen Raum, irgendwo im Tram. Es kommt auch nicht darauf an, ob du stehst oder ob du sitzt, ob du die Hände hochhebst oder ob du dich zusammenkrümmst. Es gibt auch keinen festgelegten Ablauf, weil sonst wäre sie ja irgendwann auch fertig gewesen nach der festgesetzten Zeit. Es geht schlicht darum, das Herz auszuschütten. Und das hat mich zu dieser Frage geführt, wenn du jetzt heute Morgen die Chance hättest, dein Herz auszuschütten, was würde da rauskommen? Also bei der Penina ist es relativ klar, was da rausgekommen ist. Oder was sie da vor der Herr gebracht hat. Aber was würde da bei dir rauskommen? Was ist dein ganz persönlicher Herzenswunsch? Vielleicht ist der schon so weit drinnen, weil er schon so manchmal nicht erhört worden ist, weil du schon so manchmal dafür gebetet hast, weil du schon so manchmal da gesessen bist und denkst, ja, vielleicht, jetzt denn? Und ich habe gedacht, ich erweitere die Frage. Wir haben vor der Ferien, also am 28. und 29. Juni, haben wir einen Visionsanlass gehabt. 20 Leute sind da unten zusammen gewesen und haben probiert, dem auf Spur zu kommen, was Gott für unsere Gemeinde in den nächsten Jahren vorhat. Was wird da? Wo geht es hin? Und ein Teil von diesen Sachen sind da außen im Foyer, kann man schön betrachten dort. Der Sedi hat es gut aufgeschrieben, sichtbar. So 3 Themen. Offenheit, Einheit, Begegnung. So 3 Elemente. Wo wir auch weiter am Betten sind. Was ist dein Herzenswunsch bezüglich unserer Gemeinde? Wir wollen das nicht einfach mit dem Anlass abgehökelt haben und jetzt gehen wir zum nächsten über, sondern wir wollen die Frage wach behalten. Und deswegen habe ich gedacht, das ist ideal, jetzt wo wir da zusammen sind, dieser Frage auch Raum zu geben. Natürlich jetzt nicht so lange wie am 28. 29., aber einfach nochmal dieser Frage Raum zu geben. Was ist eigentlich dein Herzensanliegen bezüglich der Gemeinde, bezüglich dir ganz persönlich, bezüglich deinem Umfeld? Du hast Möglichkeit, das jetzt auch vor Gott zu bringen oder auch während dem Lobpreis. Ich gebe es eine Zeit und dann schließe ich ab mit dem letzten Punkt. Gerade wenn du jetzt das Herzensanliegen vor Gott gebracht hast, wo vielleicht schon manchmal gebracht hast und wo bisher nicht erfüllt worden ist, dann ist die Frage, die letzte Frage eigentlich die wichtigste. Was gibt dir Hoffnung? Was gibt dir Hoffnung in dem, entweder dran zu bleiben mit dem Gebet oder dich mit der Situation abzufinden, so wie sie ist? Penina hat in dem Moment eine Zusage bekommen. In dem Moment, wo sie da gebetet hat, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Tanna hat den Zuspruch bekommen. Excuse. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Ich kann dir das nicht zusagen. Ich kann dir das auch nicht versprechen. Aber ich kann dir sagen, Gott greift immer wieder ein ins Leben. Er lässt uns immer wieder so Momente erleben, wo wir sehen, moll, er treibt uns, er bringt uns durch und er schenkt uns auch neue Hoffnung. Und das ist das, was ja passiert. In dem Moment war ja noch nichts, oder? Sie war ja weder schwanger noch hat sie gewusst, dass das tatsächlich so wird eintreffen. Aber es heißt, für ihre erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Die neue Hoffnung wird sogar körperlich sichtbar, oder? Die Erleichterung. Einfach können etwas auszuschütten und wegzugeben. Die Erleichterung, auch wieder neue Hoffnung können zu tanken. Und das ist so eins von diesen Elementen vom Gottesdienst, wo ich hoffe, dass sie jedes Mal dabei sind, dass wir mit neuer Hoffnung erfüllt in die Woche können weitergehen. Der Dietrich Bonhoeffer, dem ganz sicher nicht alle Herzensanliegen erfüllt worden sind. Der hat gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Anders formuliert, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Der Elkanah und Hannah, die haben es denn so erlebt. Als Elkanah mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, von Gott erbeten. Wir haben das in der Ferien geübt, also ein bisschen unfreiwillig. Wir sind an eine Höhle gekommen, wo so zuerst so ein großes Loch gsi ist und dann hinterher ist das immer enger und dünner geworden. Und der Benni, unser Profi-Höhlenforscher, der hat gefunden, er möchte bis ganz unten hineinschauen, weil es könnte ja sein, dass es dort wieder breiter wird. Das wäre nicht das erste Mal gewesen. Dann hat er gemerkt, es ist ihm doch ein bisschen dunkel dort unten und er hat gesagt, du Papi, gib mal das Handy führen. Weil dort hat es ja eine Taschenlampe dabei, ist auch lässig. Und dann hat er angefangen dort zu leuchten und hat gesagt, mal, es gehe weiter und erst noch ein bisschen. Und dann ist ihm zick, oh, das Handy aus der Hand gefallen. Und sie steht dort drinnen, wo es nur noch ganz schmal war. Dann sagt er, Papi, das Handy ist weg. Glücklicherweise hat ja die Lampe noch da, ist beim Sturz ist sie verschont geblieben. Und das Handy ist also dort drinnen gelegen. Die Höhle war dann schön beleuchtet, aber es war trotzdem sehr eng. Dann haben wir ihn also dort unten aufgezogen. Dann habe ich gedacht, was machen wir jetzt? Und die anderen haben eine gute Idee gehabt. Sie haben gesagt, kommt, wir beten. Und dann haben wir um die Höhle so einen schönen Kreis gemacht und haben bettet. Und dann habe ich gesagt, ich ruhe mal da die Stöcke und den Dreck und so weiter raus. Mal schauen, ob man das Loch dort unten nicht ein bisschen verbreitern kann. Also wir haben abgeräumt und umgeräumt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, du Benni, wenn ich dich jetzt mit den Füßen hebe und du wirst so wie ein Köpfler, du wirst so wie ein Köpfler machen, dort durchab, was meinst du? Könnte das funktionieren? Also er hat sich darauf eingelassen und wir haben ihn dort reingehebt und er hat heldenhaft mein Handy gerettet. Und deswegen kann ich heute also auch mein Handy wieder zücken, weil er hat es aus der Höhle rausgeholt. Und wir haben einmal mehr gemerkt, es ist so gut. Die einen haben bettet, die anderen haben gegraben, die anderen sind gesprungen. Also es war ein gutes Miteinander gewesen. Und das sehe ich auch da. Sie haben miteinander geschlafen. Also Gott benutzt auch die Schritte, die mir gönnt. Die Wege, die mir anfangen, die benutzt Gott zum Gebet erfüllen. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir es zwingen können, dass wir es machen können. Vieles geht wie Hand in Hand und braucht einander. Schütte dein Herz aus. Das ist etwas, was wir nicht nur heute machen können. Das ist etwas, was wir jetzt dann auch während dem Lobpreis beim Abendmahl machen können. Das ist etwas, was wir die ganze Woche durch machen können. Weil Gott ist immer da und er gehört uns auch immer. Ich finde es schön, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten können in Lieder. Aber dass wir auch eine Zeit haben, wo die Marlies und der Pierre sich zur Verfügung gestellt haben zum Beten. Wenn ihr also ein Herzensanliegen habt, wo ihr merkt, das würdet ihr gerne teilen. Oder einfach ein Segen wettet für die nächste Woche, für das, was jetzt kommt. Dann ist Marlies irgendwo im Raum und der Pierre irgendwo im Raum. Ihr werdet sie finden, sie sind angeschrieben mit Gebet. Und ihr könnt natürlich auch jeder für euch beten am Platz. Bei uns machen wir es so, dass jeder aufsteht, wenn er findet, es ist Zeit, sich an dem Tisch vorne oder hinten bedient mit Brot. Und wir haben bei uns Traubensaft beim Abendmahl. Und währenddem tut uns die Band begleiten mit Liedern, wo man natürlich auch dürfen einstimmen dazu. Im Neuen Testament heißt es in Matthäus 26, während die Jünger mit Jesus aßen, nahm er ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott, reichte ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich bete und dann bitte ich die Band auf, dass wir einstimmen in den Lobpreis. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du versprochen hast, uns zu lieben, bedingungslos. Und du siehst die verschiedenen Herzensanliegen, die heute da sind, die wir heute können formulieren oder Sachen, die uns vielleicht jetzt im Moment gar noch nicht klar sind und trotzdem in unserem Herz da sind. Du kennst uns besser als mir selbst und du weißt, was gut ist für uns und dafür werde ich dir danken. Ich werde dir auch danken, dass wir dir vertrauen können, dass du es gut machst mit uns, egal ob sich unsere Wünsche erfüllen oder nicht. Und so bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du uns das gibst, was wir brauchen, Und dass du uns lässt, Hoffnung haben auf das, was du wirst machen. Und dass du uns Gnade schenkst zu dieser Zeit vom Warten und vom Beten. Und so danke ich dir auch für deinen Tod am Kreuz, wo es zeigt, was wir dir wert sind. Amen.